richtig Bock. Ihr auch? Ist schon besser als bei Zeit des Gebens. Sehr gut. Hey, wir wollen sprechen über Gott wirkt heute, weil das ist das, was wir als Gemeinde wirklich glauben, dass Gott heute wirklich noch wirkt. Und heute soll es darum gehen, dass wir glauben an Gottes Wirken. In den nächsten Wochen wollen wir das Thema weiterführen und wir werden hören von den Gaben, die Gott uns gibt, und wir werden hören davon, wie Gott auch heute noch will, dass wir diese Gaben und diese Wunder raustragen zu den Menschen und sie ihnen bringen und ihnen die frohe Botschaft verbringen. Aber heute wollen wir darüber sprechen, dass wir doch Glaube haben an Gottes Wirken. Und ich möchte einsteigen mit einem Bild, und zwar ist das Bild von einem Haus in London. In London steht ein Haus, kein Lied von den Beatles, in London steht ein Haus, und das ist, wie ihr hier seht, das Haus 2324 Leinster Garden in London. Und das Haus ist ein ganz besonderes Haus. Es hat nicht nur eine Top-Lage in London, es sieht nicht nur schick aus, es hat auch eine übertrieben gute U-Bahn-Anbindung. Und diese U-Bahn-Anbindung ist so gut, wenn wir aufs nächste Bild schauen, die geht durchs Haus. Ja, wenn ihr mal kurz den Gedankenspiel mitmacht, was ihr im Hintergrund seht, diese graue Wand, ist die Rückseite von 2324 Leinster Garden. Das Haus existiert gar nicht, es ist einfach nur eine Fassade, um die dahinterliegende U-Bahn-Strecke zu verbergen. 2324 Leinster Garden, wenn ihr jemals in London seid, lauft doch vorbei und erinnert euch an diese Predigt. Es ist nur eine Fassade. Und wir wollen heute Morgen über das übernatürliche Wirken Gottes sprechen. Die Bibel nennt es auch manchmal Zeichen und Wunder. Und es geht darum, wie Gott übernatürlich, manchmal spontan und oft aus unserer Sicht unerklärlich wirkt und eingreift. Und manchmal, wenn wir so ein Wirken heute sehen, dann geht es uns vielleicht so, wie wenn wir vor diesem Haus stehen würden und uns fragen, 2324 Leinster Garden, ist das nur eine Fassade oder ist da was dahinter? Verbirgt sich da was Reales dahinter? Ist es nur eine Fassade? Sieht es nur gut aus? Oder steckt da wirklich was dahinter? Und ähnlich ging es auch schon vor 2000 Jahren Johannes dem Täufer. Und Johannes sitzt im Gefängnis und Johannes hat eine Frage. Und diese Frage wollen wir uns heute Morgen mal gemeinsam anschauen. Sie steht in Matthäus 11, Vers 2 bis 5. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Herr Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und er hört von dem Wirken von Jesus und stellt sich diese Frage. Er fragt sich, was er von diesem Wirken von Jesus halten soll. Und in diese Frage hinein, in diese Frage von Johannes im Gefängnis, gibt Jesus eine Antwort, die, wie ich finde, bis heute noch eine richtig große Relevanz hat. Denn Jesus gibt uns eine Antwort, die uns zeigt, wie Gott auch heute noch in unserem Leben wirklich wirkt. Weil Jesus gibt keine theologische Antwort, keine Ausarbeitung. Er sagt, sieh dir an, was ich mache. Es spricht doch für sich selbst. Da, wo Blinde sehen, da, wo Lahme gehen, da, wo Aussätzige wieder rein werden, wo Taube hören und sogar Tote auferweckt werden und Armen die gute Botschaft verkündigt wird. Hey, wo Menschen leben, durch das Wirken von Jesus verändert werden, wo Menschen gerettet werden durch das Wirken von Jesus, da muss doch Gott persönlich am Werk sein. Das ist die Antwort, die Jesus Johannes gibt. Und er stellt in dieser Antwort sein übernatürliches Wirken, die Zeichen und Wunder, die er tut, ins Zentrum von seinem Dienst. Heute im Jahr 2026 ist Jesus als Mensch, als fleischlicher Mensch, als Person nicht mehr auf dieser Erde. Aber er hat auf dieser Welt seine Gemeinde zurückgelassen, die er ausgerüstet hat und bevollmächtigt hat mit seinem Geist. Amen. Ihr seid noch dabei, sehr schön. Stellen wir uns mal vor, Johannes der Täufer säße heute immer noch im Gefängnis. Und er würde seine Jünger zur globalen Gemeinde schicken und ihnen die Frage stellen: Liebe Gemeinde, tut Jesus Christus auch heute noch denselben Dienst wie vor 2000 Jahren, dieselbe Antwort, die er mir vor 2000 Jahren gegeben hat, tut er denselben Dienst heute noch durch euch? Passieren da noch so krasse Dinger? Oder liegt da vielleicht so ein paar 23-24 Lancaster Garden Vibes in der Luft? Ist das vielleicht alles nur Fassade? Oder wirkt Jesus heute immer noch durch euch? Und der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir heute darüber predigen, ist, dass die Antwort der globalen Gemeinde gar nicht so eindeutig ausfallen würde. Und um euch das mal zu veranschaulichen, habe ich euch nochmal ein Haus mitgebracht. Ja, wir sind ja im Schwabenländle, scharfe Häuslebauer, Butterbrot statt Schnitzel kauen. Heute bauen wir ein Haus. Und was brauchen wir, um dieses Haus zu bauen? Wir brauchen Werkzeuge. Und das Haus, das wir bauen, ist eigentlich ein Haus, das schon gebaut ist. Das Haus steht bildlich für die Gemeinde. Ja? Wir lesen zum Beispiel im Epheser 2, Vers 20, ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Wir als Gemeinde stehen als das Haus auf dem Fundament der Apostel und Propheten und unser Eckstein selbst ist Jesus Christus. Und das Haus, bildlich gesehen die Gemeinde, wurde von Propheten und Aposteln mit Werkzeugen aufgebaut. Und diese Werkzeuge sind Zeichen und Wunder, die die Apostel und die Propheten getan haben. Sie haben in Menschen Leben hineingewirkt. Sie haben Menschenleben verändert. Sie haben Kranke geheilt, Wunder getan. Menschen haben es gesehen, sie sind zum Glauben gekommen. Das Haus wurde gebaut. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Werkzeuge, die sie benutzt haben, um dieses Haus zu bauen, waren ihre Zeichen und Wunder, die Gott durch sie getan hat. Und jetzt ist es nur so, dass manche heute sagen würden, dass dieses Werkzeug gar nicht mehr da ist. Die Apostel hatten das Werkzeug, sie haben das Haus gebaut und dann kam Gott als der große Baumeister dieses Hauses und hat gesagt, das Werkzeug ist weg. Das ist die Sichtweise von manchen Menschen auf Zeichen und Wunder. Und warum erzähle ich es euch? Ich erzähle es euch, damit ihr mir glaubt, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich werde heute Morgen alles tun, damit ihr am Ende von dieser Predigt mir glaubt, dass diese Werkzeuge nach wie vor da sind. Und dass, wenn wir hier vorne eine Segnungszeit machen, dass ihr nach vorne kommen könnt, voller Vertrauen, voller Glauben und voller Erwartung, dass Gott heute noch durch seine Gemeinde Wunder tut. Und um dir das zu zeigen, möchte ich anfangen und dir von einem Typen erzählen, der von all dem gar keine Ahnung hatte. Der von all dem noch gar nichts wusste, dem gar nicht bewusst war, was für theologische Diskussion, theologisches Gewuchte um dieses Thema mal passieren wird. Und dieser Kerl, dieser Typ ist Abraham. Der gute alte Vater Abraham mit den vielen Kindern von der ersten Seite von deinen Bibeln. Dieser Abraham macht etwas, was ich ziemlich krass finde. Nämlich, er betet um Heilung. Hätten wir es nicht gedacht. Richtig? In 1. Mose 20, Vers 17 steht, und Abraham betete zu Gott und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Wenn du dir jetzt denkst, Abraham habe ich schon mal gehört, aber wer ist Abimelech? Nie gehört. Dann möchte ich dir kurz auf die Sprünge helfen. Ja? Die Story geht ungefähr so. Abraham war mit seiner Frau und allem, was so dazugehört zu ihm, in der Stadt Gera. Und der König dieser Stadt Gera war eben dieser Abimelech. Um zu verstehen, wie es zu dieser Heilung kommt, müssen wir zwei Dinge über Abraham wissen. Das erste ist, Abraham war offensichtlich gesegnet mit einer sehr gut aussehenden Frau. Das war nämlich Sarah. Die Bibel sagt ein paar Mal, dass sie wohl offensichtlich sehr hübsch war. Und wir sehen das auch in dem Punkt 2. Nämlich Abraham war ein bisschen Angsthase. Und er hatte immer Angst, dass ihn Leute erschlagen, weil sie seine Frau haben wollen. Das ist eine realistische Angst. Ne? Also er hatte immer Angst davor, dass Leute ihn erschlagen, damit, weil sie seine Frau haben wollen. Und weil er so viel Angst davor hatte, hat er sich so einen Move überlegt. Ja? Also sowas, was er immer macht. So, immer, wo er irgendwo hingeht, wo er Angst davor hat, dass Leute genau das machen, dass sie ihn verhauen oder erschlagen wegen seiner Frau, er sagt er einfach, das ist gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Logisch, ja, werden wir alle machen. Also er sagt es auf jeden Fall auch in der Stadt Gera und so kommt es dazu, dass eben der König dieser Stadt, Abimelech, ein Auge auf die wohl gut aussehende Sarah wirft und sie mal so ganz unverbindlich zu sich nach Hause einlädt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und diese Unverbindlichkeit dieser Einladung veranlasst Gott tatsächlich einzugreifen. Gott greift ein und Abimelech wird krank. Sein ganzes Haus wird unfruchtbar. Und Gott baut dadurch die Bühne für das erste Heilungswunder der Bibel. Es ist das erste Gebet, das in der Bibel aufgeschrieben wurde, wo Gott direkt durch das Gebet eines Mannes handelt. Abraham betet und Gott heilt. Und was ich hier so erstaunlich finde, ist nicht, dass Abraham für Heilung betet. Was ich so erstaunlich finde, ist die Einfachheit bei dieser ganzen Sache. Abraham betet und Gott heilt. Abraham hatte keine Bibel, keine 10 Gebote, er hatte keine jüdischen oder frühchristlichen Schriften, er hatte kein Theologiebuch, er wusste nichts von irgendeinem Heiligen Geist, hatte keine Ahnung von einem Pfingstereignis, er hatte kein How-to-Heilungsministry auf YouTube angeschaut. Alles, was Abraham hatte, war seine Beziehung zu seinem Gott. Das war alles, was Abraham hatte und was ihn veranlasst hat, dieses Gebet zu sprechen. Er kannte seinen Gott und wusste, wozu er in der Lage ist. Für Abraham war ein Gebet für Heilung keine theologische Frage, sondern eine Frage von Gottes Charakter und Möglichkeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil es erspart dir viel Zeit zu verstehen, dass die Frage nach Heilung keine theologische Frage ist, sondern eine Frage von Gottes Charakter und seinen Möglichkeiten. Abraham hat sich nicht gefragt, ob er das darf. Er hat sich nicht gefragt, ob er das kann. Er hat sich nicht gefragt, ob er es richtig macht. Er hat sich nicht gefragt, ob er die Hand auflegen muss, ob er Öl braucht, sonst irgendwas. Er hat einfach nur gebetet und Gott handelt durch das Gebet. So einfach kann ein Heilungsgebet sein. Abraham braucht keine theologische Ausarbeitung, um zu wissen, dass Gott heilt und Wunder tut. Ihm reicht es, seinen Gott zu kennen. Abraham kennt seinen Gott und weiß, was er kann. Und um ehrlich zu sein, ist es gerade das beste Argument, heute noch an Wunder und Heilung zu glauben, deinen Gott zu kennen, zu wissen, was er kann. Kenn den Charakter deines Gottes und du kannst heute noch an Zeichen und Wunder glauben. Denn in jedem Wunder und in jeder Heilung zeigt Gott seinen Charakter. In jedem Zeichen, in jedem Wunder zeigt uns Gott seinen Charakter. Dass der Gott des Universums sich um meine und deine Angelegenheiten kümmert. Dass er in deinem Leid am Start ist, dass er sich kümmert um das, was in deinem Leben abgeht, das zeigt doch, wie wichtig wir Gott sind. David schreibt im Psalm 8, Vers 5, was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Und ich finde, das bringt doch auf den Punkt, diese Spannung, dass der große Gott des Universums sich um die Dinge der kleinen Menschen kümmert. Wie unglaublich, Gott kümmert sich um die Leiden von uns. Und doch tut er es und genau das zeigt uns seine unglaubliche Liebe. Und jedes Wunder, jede Heilung spricht von Gottes Größe, von seiner Macht über seine Schöpfung und seiner Liebe zu uns. Es zeigt uns, dass es wirklich so ist, dass das, was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich ist. Und jede Heilung zeigt uns zudem noch, es ist eine Vorschau auf das, was Jesus für uns vorbereitet hat, was er einmal tun wird, wo wir einmal reinstehen können, dann, wenn es kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Dafür ist jedes Wunder und jede Heilung schon jetzt eine Vorschau. Hey, der Charakter und die Größe Gottes ist das beste Argument dafür, warum wir heute immer noch an Wunder glauben und immer noch für Heilung beten sollten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist wichtig an der Stelle ganz klar zu sagen, auch wenn wir Gottes Liebe und seine Größe durch seine Wunder sehen können, heißt es nicht, dass seine Liebe zu uns nur durch seine Wunder offenbart wird. Denn so schmerzhaft und so schwierig es ist, darüber zu sprechen, Wunder und Heilung sind keine Garantie. Nicht jedes Gebet für Heilung schlägt ein wie das von Abraham. Das ist schlicht und ergreifend so. Manchmal braucht es Geduld, manchmal müssen wir durchhalten, manchmal müssen wir dranbleiben. Manchmal passiert aber eben auch gar nichts. Und um ehrlich zu sein, kann ich euch heute Morgen keine zufriedenstellende Antwort geben, warum das manchmal so ist. Warum manchmal Heilung passiert und manchmal nicht. Es gibt dafür keine Formel, keinen Trick und keine Wundergarantie. Das Einzige, was man tun kann, ist in diesen Situationen festhalten an Jesus und an der Gewissheit, dass er dich liebt. Denn auch wenn Heilung nicht garantiert ist, so ist Liebe Jesu ein Versprechen an dich. Hey, halt daran fest, dass er dich liebt, dass er in deinem Leid bei dir ist, dass er jede Träne sieht und jeden Meter in diesem Tal mit dir geht. Der Apostel Paulus selbst war ein Mann, durch den viele Heilungswunder passiert sind, der vielen Menschen Heilung bringen durfte. Aber als er selber krank wurde, wurde er nicht geheilt. Paulus selbst schreibt darüber im 2. Korinther 12, 8 bis 9. Und hier steht: dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt: meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Nicht geheilt zu werden heißt nicht, dass du von Gott nicht geliebt bist. Und kein Wunder zu erleben heißt nicht, dass dein Glaube weniger wert ist oder kleiner ist als der von anderen. Zeichen und Wunder offenbaren uns Gottes Charakter und seine Größe. Das ist es, was Gott uns dadurch zeigen will. Das scheint durch jedes Zeichen und Wunder, spricht von seiner Liebe und von seiner Größe. Und so ist es wichtig, dass wir bei all dem den Fokus behalten. Und um euch zu helfen, diesen Fokus zu halten, habe ich euch ein Bild mitgebracht und einen kleinen Vergleich nach so ein bisschen schwerem Thema, ein bisschen leichteres. Hey, mit Zeichen und Wunder ist es so wie mit einem McDonald's-Schild. Ein McDonald's-Schild kennt ihr alle, ihr wart alle schon mal auf einer Autobahn unterwegs, seid alle schon mal hungrig über irgendwo hingefahren. Der eine gibt zu, dass er bei McDonald's ist, der andere nicht. Ich weiß, ihr habt alle schon mal bei McDonald's gegessen, von daher, wir können uns da jetzt alle reinversetzen. Wir fahren auf der Autobahn, wir sehen das McDonald's-Schild, wir haben Hunger. Was passiert? Was macht dieses Schild? Was tut dieses Schild? Das Schild sagt: du hast Hunger, hallo, schau mich an, hier gibt's was zu essen, hier ist McDonald's. Und du fährst raus und gehst hier was zu essen. Der springende Punkt, worauf ich hinaus will: keiner, der Hunger hat, geht zu dem Schild und erwartet was zu essen. Keiner, der Hunger hat, bekommt von dem Schild etwas zu essen. Das Schild hat eine Aufgabe, nämlich darauf hinzuweisen, wo du was zu essen bekommst. Das Schild versorgt dich nicht mit Essen. Und genauso ist es wichtig, dass wir bei Zeichen und Wunder, die passieren, daran denken, sie sind ein sehr schönes und mit tollen Nebeneffekten, aber sie sind ein McDonald's-Schild. Sie weisen auf etwas hin. Sie zeigen uns etwas Größeres. Denn durch Zeichen und Wunder können wir Jesus sehen. Zeichen und Wunder weisen immer auf einen großen und wunderbaren Gott hin. Durch diese Zeichen und Wunder können wir Jesus erkennen. Und wenn wir anfangen, Zeichen und Wunder zu suchen oder die Zeichen und Wunder zu tun, anstelle von Jesus, dann haben wir ein Problem. Denn dann fahren wir zum McDonald's-Schild und erwarten Essen. Und der McDonald's steht nicht bei McDonald's-Schild. Der ist ein paar Meter weiter hinten, damit das Bild funktioniert. Ihr rattert gerade, ich merke es. Zeichen und Wunder bauen Königreich Gottes, indem sie hinführen zu Jesus. Als Abraham für den ungläubigen König betet, ist es doch die perfekte Chance, dass Menschen dadurch Jesus erkennen, dass Menschen dadurch Gott sehen. Eine ganze Stadt von Ungläubigen, deren König krank ist, sieht, wie Gott, der große Gott, durch das Gebet von einem einfachen Menschen ihren König heilt. Das ist die Chance für Menschen zu sehen, was Gott tun kann. Und das Worship-Team darf sich schon bereit machen. Und ich möchte genau auf diesen Gedanken jetzt noch ein bisschen eingehen und das heute Morgen nochmal eindrücklich dir zusprechen. Gott wirkt durch das Gebet von einfachen Menschen und tut Großes dadurch. Dein Gebet kann für Menschen den Unterschied machen zwischen Zufall und Wunder. Hey, wo Menschen ohne dein Gebet vielleicht von Zufall, Glück oder ihren Schutzengeln sprechen, ist krank, wie oft säkulare Menschen von ihren Schutzengeln sprechen, aber da, wo sie ohne dein Gebet vielleicht gerade darüber sprechen, da können sie durch dein Gebet Jesus darin erkennen, weil keine Heilung passiert isoliert. Keine Heilung passiert komplett im Verborgenen. Sie zieht immer Kreise. Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn können darin Jesus erkennen. Und darum möchte ich dich heute Morgen ermutigen, bete für Heilung und Wunder, denn Gott hat nie in seinem Wort gesagt, dass wir damit aufhören sollen. In keiner Stelle der Bibel sagt Gott, ich habe aufgehört, durch dich zu wirken und ich möchte, dass du aufhörst, für Zeichen und Wunder zu beten. Es gibt keine Stelle, die uns das sagt. Es gibt keine Stelle, die sagt, dass es sinnlos ist. Es gibt keine Stelle, die es uns verbietet. Nein, viel mehr noch schreibt Paulus im Korintherbrief von Menschen, denen gerade die Gabe gegeben ist, Zeichen und Wunder zu tun. Jakobus schreibt in seinem Brief, dass die Ältesten für die Kranken in der Gemeinde beten sollen. Das ist ein Auftrag für die Ältesten. Die sollen zu den Kranken gehen, wenn sie nicht zur Gemeinde gehen können und für sie beten. Und genauso schreibt er ein paar Verse später in Jakobus 5, Vers 16. Und es geht raus an alle Gläubigen, an die ganze Gemeinde. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Hey, wie genial ist das bitte? Wir sind alle dazu eingeladen, für Heilung zu beten. Ja, es gibt Menschen, die haben spezielle Gaben. Und ja, es gibt Ältesten in der Gemeinde. Und es ist gut, dass es sie gibt. Und du sollst zu ihnen gehen, wenn du krank bist oder sie zu dir rufen. Aber Gott sagt auch zu dir heute Morgen, es braucht keinen Ältesten. Es braucht keine speziellen Fähigkeiten. Es braucht keinen speziell gesalbten Celebrity-Pastor, damit Gott ein Gebet erhört. Und deshalb lasst uns diesen Dienst, der Jesus so wichtig war, wir erinnern uns an die Antwort an Johannes, Jesus hat es ins Zentrum von seinem Dienst gestellt, durch Zeichen und Wunder Menschenleben verändern. Lasst uns diesen Dienst aneinander tun. Und um ehrlich zu sein, ist das der Punkt, der mir in der ganzen Vorbereitung am wichtigsten wurde. Heilung, Zeichen und Wunder ist ein Geschenk, das Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, weil Gott hier Menschen benutzt, um anderen Menschen zu helfen, weil Gott Menschen benutzt, um Menschen zu heilen. Hey, versteht ihr, was es für eine Freude ist, dass das Wunder von Heilung, eine Begegnung und eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist, nicht nur für die Person, die empfängt, sondern genauso für die Person, die gibt. Was für eine Freude ist es doch zu wissen, dass der Heilige Geist durch dein Gebet sich bewegt und das Leben anderer Menschen verändert. Und dass dieses Gebet die Chance hat, so viel mehr noch zu tun als reine Heilung. Es kann Glaubensfeuer entfachen, es bringt Menschen zu Jesus und zeigt uns jedes Mal aufs Neue, wie gut unser Gott ist. Herr, und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen. Wir starten jetzt in unsere Segnungszeit. Wir wollen heute Morgen dich hier vorne empfangen mit Gebetsteam. Die Ältesten werden hier sein und wir wollen für euch beten. Komm mit deinen Anliegen, komm mit deinen Sorgen, komm mit deinen Nöten, komm mit deinem Verlangen und deinem Wunsch, Zeichen und Wunder in deinem Leben zu sehen. Hey, wenn du krank bist, komm hier nach vorne und lass für Heilung für dich beten. Weil, wie ich schon gesagt habe, hey, der Charakter Gottes und seine Möglichkeiten ist das, was am Ende die Überzeugung bringt, für Zeichen und Wunder zu beten. Und lass mich noch das sagen, hey, ich weiß, dass es manchmal Überwindung kostet, für Heilung beten zu lassen. Genauso kostet es Überwindung, manchmal für Heilung zu beten, weil wir nicht wissen, ob was passiert. Und weil wir uns einander anvertrauen müssen. Wir müssen offenlegen unsere Leiden, wir müssen offenlegen unsere Wunden. Das kostet manchmal Überwindung. Aber lass mich dir als Einstellung für diese Segnungszeit noch zwei Dinge mitgeben. Erstens, unsere Hoffnung ist nicht in Zeichen und Wunder, sondern allein in Jesus Christus. Und er empfängt dich hier vorne mit offenen Armen. Zweitens, wenn wir uns überwinden und uns einander mit unserem Leid anvertrauen, hey, dann tun wir genau das, was Paulus in Galater 6,2 schreibt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Hey, lasst uns das, unsere Einstellung für Heilungsgebet sein, dass wir einander die Last des anderen tragen und helfen, diese Last zu tragen. Hey, und genau mit dieser Einstellung möchte ich dich nach vorne bitten, möchte ich dich einladen, möchte ich sagen, komm nach vorne. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Er sagt einfach nur, kommt. Keine Bedingung, keine besondere Anforderungen. Komm zu Jesus und lass für dich beten. Das Heilungsteam und die Ältesten dürfen sich schon vorne positionieren. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten und wir starten danach einfach in eine Worship-Zeit. Ihr dürft nach vorne kommen und für euch beten lassen. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir mit so einer Gewissheit heute noch glauben dürfen. Zeichen und Wunder sind real, Zeichen und Wunder geschehen auch heute noch. Und wir dürfen das wissen, Herr Jesus, weil wir deinen Charakter kennen dürfen, weil du dich uns offenbarst, weil du dich zeigst, wie du bist, weil wir wissen dürfen, wie du bist, weil wir dich kennen dürfen. Und das ist das der beste Grund, das beste Argument, das ist unser Pfund, Herr Jesus, in der Diskussion, um zu wissen, ob heute noch Zeichen und Wunder geschehen. Und wir wollen heute Morgen vor dich treten mit Glaubenskraft, mit Glaubenserwartung, Herr Jesus, weil dein Geist ausgegossen ist über deine Gemeinde, Herr Jesus, weil du hier bist mitten unter uns. Herr Jesus, und wir beten, dass du heute Morgen kräftig wirkst. Und in all dem wollen wir bekennen, Herr Jesus, unsere Hoffnung ist nicht in Schildern, unsere Hoffnung ist in dir alleine, Herr Jesus. Halleluja. Amen.